dass wir am Anfang über Datenbanken gesprochen haben, hier mit Grundlagen oder Programmierung. Das ist der zweite wichtige Teil von der Vorlesung. Und da geht es einerseits darum, um mal zu überlegen oder uns anzuschauen, wie so Datenstrukturen aussehen, wie so die Konstrukte in einem Programm aussehen und dann aber auch, wie die Strukturierung von Programmen erfolgen kann. Das ist insofern dann wichtig, wenn Sie ein größeres oder großes Programm haben. Wenn Sie ein kleines Programm haben, kann man sehr leicht den Überblick bewahren. Dagegen bei großen ist es sehr schwierig und dann nutzt man dann spezielle Strukturierungsmethoden. Und ein weiterer Punkt ist die objektorientierte Programmierung. Das heißt also, das wäre also dann genau anhand von Java, dass wir uns das anschauen. Konkret die Fragestellungen, was ist so der Algorithmus, dann Datenstrukturen, Konstrukte und Methoden der Strukturierung. Das wäre also dann genauso hier die Modularisierung und die Rekursion, die wir hier in dem Zusammenhang ansprechen wollen. Wenn man sich die Programmierung ja anschaut, bedeutet das ja, dass man hier eine Menge von Anweisungen erstellt, der Programmierer, und die vermitteln dann dem Rechner, was er effektiv ausführen soll. Das heißt also hier, der Mensch macht das natürlich hier in einer für ihn verständlichen Sprache. Und da gibt es zwei Methoden, wie das dann weitergeht. Das eine ist hier Übersetzen. Das heißt also hier, das Programm oder das für den Menschen verständliche Programm wird übersetzt in die Maschinensprache. Und zwar hier kann man sagen, gesamtes Programm wird übersetzt und dann ausgeführt. Das heißt also hier, man geht immer den Schritt der Übersetzung von dem gesamten Programm aus. Und das heißt natürlich, dass die einzelnen Zeilen nur einmal analysiert werden. Dann gibt es natürlich den anderen Ansatz, dieses Interpretieren. Das ist etwas, was man zum Teil bei den Websprachen vorfindet. Das findet man auch in Word mit den Makrosprachen. Da wird das Ganze interpretiert. Und zwar kann man also hier sagen, Zeile für Zeile wird interpretiert. Also hier Zeile für Zeile wird interpretiert und sofort ausgeführt. Und das bedeutet natürlich, wenn ich beispielsweise eine Schleife habe und diese Schleife wird mehrmals durchlaufen, das heißt also die Anweisungen, die durchlaufe ich vielleicht 5, 10, 50 Mal oder noch mehr, dann wird es heißen, diese Zeile wird jedes Mal neu interpretiert. Und dann wird entschieden, was das für eine Anweisung ist und dann wird es sofort ausgeführt. Das heißt, hier wäre es bei dem Übersetzen ist so, dass alle Anweisungen innerhalb von einer Schleife werden einmal interpretiert und dann wird die entsprechende Maschinensprache erzeugt. Hier ist es so, bei dem Interpretieren wird es jedes Mal, werden diese Zeilen von Schleifen neu interpretiert. Man schaut sich nach, was das ist und entscheidet dann, welche Funktion oder was ausgeführt werden soll. Und das hat natürlich so die Konsequenz, dass interpretierte Programme erheblich langsamer ablaufen als wie übersetzte Programme. Und gerade große Programme ist es so, dass die typischerweise immer übersetzt werden und dementsprechend auch schneller dann ausgeführt werden können. Das Interpretierte macht man zum Teil bei kleinen, so Makros bei Word oder bei Excel, das sind ja nur ein paar Zeilen lang oder sind typischerweise relativ überschaubar. Und wo man das auch gerne durchführt, ist den interpretierten Ansatz beim Experimentieren. Weil da können Sie zum Teil sowas auch machen, dass Sie ein Programm während der Ausführung ändern. Und dann, weil der läuft ja jedes Mal wieder, wird er neu durchgelaufen und dann wird analysiert, was ist das überhaupt für eine Anweisung und dann wird sie entsprechend ausgeführt. Das heißt, man kann das dynamisch ändern. Das können Sie natürlich bei dem Übersetzten nicht. Wenn das übersetzt ist, dann ist es das Programm typischerweise, das dann ausgeführt wird. Es gibt Möglichkeiten, das dynamisch zu ändern durch Rein- und Reinlesen, aber das ist dann erheblich komplizierter. Dagegen hier ist es so, Sie können on the fly Ihr Programm ändern und dann wird effektiv die Anweisungen anders ausgeführt. Das Programm, es ist typischerweise besteht es aus den Daten und einem Algorithmus. Und der Algorithmus, kann man also sagen, ist effektiv so, das sind die Funktionen oder Operationen, die auf den Daten ausgeführt werden. Und also da verbirgt sich nichts Spezielles oder ganz Geheimnisvolles dahinter, sondern das ist einfach so die Sequenz der Operationen, die darauf ausgeführt werden. Und wir kommen zu dem Begriff nochmal dazu, was so die Charakteristika sind. Wenn man die Sicht des Programmierers anschaut, dann die Programmentwicklung, dann habe ich natürlich am Anfang so eine Spezifikation, was will ich überhaupt erreichen, was will ich überhaupt lösen. Daraus erstellt dann ein oder mehrere Programmierer ein Quellprogramm. Dieses Quellprogramm kann übersetzt werden. Dann habe ich also hier so ein Maschinenprogramm, das vom Rechner verstanden wird. Und man spricht hier von Objektcode oder Maschinenprogramm, ist identisch. Und dann kann man das Ganze starten. Und dann entsteht ein Prozess, wie wir das bei die letzten Male im Zusammenhang mit Betriebssystemen gehört haben. Dann kann man hier Eingaben machen, die können vom Nutzer kommen, das heißt also von einer Person, oder die können natürlich auch aus einer Datei rauskommen. Und dann werden entsprechende Ausgaben generiert. Und dann habe ich natürlich hier wieder eine Person, die dafür jetzt zuständig ist und was man gerne auch macht, nämlich dieses Testen. Und beim Testen ist es so, dass sie hergehen typischerweise und geben eine bestimmte Art von Eingaben ein, und schauen nach, kommt das raus, was rauskommen soll. Und das Testen ist natürlich nicht ein vollständiges Überprüfen von ihrer Software. Weil die Problematik, die Sie ja haben, wenn Sie das machen wollen, auf diese Art und Weise, würde das heißen, Sie müssten alle Kombinationen von Eingaben reingeben, und um dementsprechend überprüfen, ob das rauskommt, was sie haben wollen. Und es geht zum Teil ja gar nicht, weil so viele Daten beziehungsweise so eine Vielfalt von Datenkombinationen können sie gar nicht ausprobieren, weil bis sie das erledigt hätten, da war in der Zwischenzeit ist das ganze Programm sowieso schon wieder obsolet, weil das kann, wenn sie alles ausprobieren wollen, würde das unter Umständen Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sie das auch wirklich vollständig überprüft hätten. Was man deshalb macht, man überlegt sich so statistisch oft auftretende Kombinationen und die überprüft man dann. Und deshalb kann es natürlich auch passieren, dass beispielsweise bei so einem Sonderfall, wo man annimmt, der tritt an sich nie auf und der dann doch auftritt, dann ist der aber nicht getestet und dann kann es sein, dass eine Software, die vielleicht für 2-3 Jahre korrekt gelaufen ist, dann kommt dieser Spezialfall und den löst er dann inkorrekt oder beziehungsweise am einfachsten, am besten Fall ist es, wenn er abstürzt, weil dann merken sie, dass irgendwas falsch ist. Am schlimmsten ist es, wenn er Daten oder Ergebnisse liefert, die fast richtig sind. Das heißt, da fällt Ihnen gar nicht auf, dass hier was falsch ist und Sie rechnen dann mit diesen leicht falschen Daten weiter, was dann unter Umständen zu größeren Problemen führen kann. Wenn man beim Testen Fehler wieder feststellt, dann geht es natürlich hier wieder weiter. Man ändert das Ganze wieder und dann geht es wieder so den Schritt hier runter. Beim Interpretieren ist es so, da geht man diesen kurzen Weg vom Quellprogramm sofort zum Prozess und führt dann Zeile für Zeile die Anweisungen im Quellprogramm aus. Das ist gerade fürs Experimentieren interessant, weil Sie sehr schnell was ändern können. Für das schnelle Ausführen langfristig ist natürlich dieser Weg sehr viel interessanter. Gut, was haben wir hier noch? Also Objektcode, das ist sicherlich so, Sie kennen es unter Windows, die .exe-Datei würde hier drunter fallen. Also das wäre sowas hier, .exe-Datei. Und ein Aspekt, der hier noch relevant ist, ist ein sogenannter Linker. Was versteht man darunter? Wenn Sie ein sehr großes Programm haben, wie zum Beispiel Ihr Textsystem, dann ist es sehr schwierig, dieses gesamte Programm in einer Datei zu schreiben. Liegt einmal daran, dass unter Umständen natürlich sehr viele Leute daran beteiligt sind, vielleicht 50, 100 oder mehrere hundert Personen, die können alle nicht in einer gemeinsamen Datei rumwerkeln und Sachen verändern, sondern was man da macht, dass hier für einzelne Teile von Ihrem Softwaresystem existieren dann einzelne Dateien. Diese Programmstücke, man kann sagen, diese Programmstücke, die sind für sich gesehen nicht ausführbar, sondern die tragen nur ein Stück zu der Gesamtlösung bei. Und was man mit diesem Linker macht, der setzt jetzt aus diesen einzelnen Teilen das Gesamtsystem zusammen, das ursprünglich hier in mehreren Dateien abgespeichert ist. Also relevant gerade für größere Programme. Und das andere haben wir an sich schon. Okay. Gut, das nächste, dass wir uns kurz mal so den Begriff Algorithmus anschauen, was wir darunter verstehen. Und man kann sich ja mal überlegen, der Ausgangspunkt ist ja das Problem, das wir lösen wollen. Und bevor wir so ein Programm schreiben wollen, brauchen wir natürlich so eine exakte Beschreibung von dem Problem, was überhaupt gemacht werden soll. Und das ist so der Ausgangspunkt. Und die Beschreibung von dem Problem, die soll einmal vollständig sein und nicht nur teilweise. Es soll detailliert genug sein, und zwar detailliert genug, dass also hier diese Grundaktionen oder Operationen oder auch die Hilfsmittel, die man im Rechner zur Verfügung hat, dass die entsprechend aufgelistet sind, die man zur Lösung verwenden kann, und unzweideutig. Unzweideutig einmal in Bezug auf die Ausführung, aber auch, wann eine Lösung akzeptabel ist. Und erst dann, wenn man diese Beschreibung von so einem Programm an sich hat, also die sehr stark für die Lösung bezogen ist, dann kann man sich überlegen, welche Ausführung beziehungsweise welchen Algorithmus man da verwendet. Und wenn man so einen Algorithmus mal anschaut, das ist ja ein Lösungsweg zur Erreichung dieser Lösung. Und das Ganze geht ja zurück auf 780, also auf den Mathematiker am Hof vom Kalifen in Bagdad. Und es ist im Grunde genommen eine Beschreibungstechnik für Abläufe. Und diese Beschreibungstechnik, die verwendet man jetzt hier für die entsprechende Ausführung, wie es im Rechner drin ist. Das heißt also, da verbirgt sich nicht irgendwie was ganz Obskures, sondern im Endeffekt ist es nur eine Vorschrift, die von einem Rechner ausgeführt werden kann. Und wenn man sich so die informelle Charakterisierung anschaut, dann ist es so, dass das Ganze natürlich präzise formuliert ist. Die einzelnen Schritte werden exakt dargestellt und auch entsprechend beschrieben, weil für einen Rechner, der kann keine Zweideutigkeiten haben, wo er einmal sagt, ja, das mache ich so oder so, und er entscheidet sich, macht so wie eine Münze würfeln und sagt, naja, jetzt mache ich es mal so, mache ich es mal so. Bei Personen kann ich natürlich immer davon ausgehen, dass sie einen gewissen Erfahrungswert haben und dann entscheiden, ich mache es lieber so. In einem Rechner ist es typischerweise so, dass sie natürlich exakt vorschreiben, was er da zu machen hat. Das Ganze ist in endlicher Form dargestellt und das muss natürlich auch effektiv ausführbar sein. Effektiv ausführbar bedeutet natürlich, dass es für die Ressourcen entsprechend vorhanden sind. Also da ist irgendwie wieder ein toter Punkt hier. Schau, mal lege mal das daher, vielleicht hängt das auch an dem zusammen. Darf ich bloß jetzt nicht mehr rumlaufen, weil sonst stürzt bei meinem Mikro ab. Und also mit den Hilfsmitteln zum Beispiel, sei es mit, dass ein Rechner das ausführen kann, dass die Leistung vorhanden ist, dass die Ressourcen vorhanden sind und so weiter. Und was ich damit natürlich auch entsprechend machen kann, sind natürlich solche Sachen hier. Ich kann numerische Werte berechnen, kann Text- und Bildverarbeitung machen, kann einen Roboter steuern, der durch eine Maschinenhalle läuft, kann hier Ressourcen zuteilen oder kann auch Geräte steuern, beispielsweise Maschinen steuern für die Automobilproduktion. Aber ich kann natürlich auch mit solchen Vorschriften, kann er natürlich auch sowas machen, was ja über die NSA gemacht worden ist, dass man sagt, naja, ich habe jetzt hier ein Audiosignal, ich kann das Audiosignal jetzt entsprechend einer Vorschrift analysieren und kann das abbilden auf entsprechende Wörter in einer Sprache. Oder wenn hier eine E-Mail geschrieben wird, kann ich, was natürlich dann erheblich einfacher noch ist, kann ich natürlich die E-Mail entsprechend lesen, da habe ich den Text schon und jetzt kann ich mit sogenannter Sprachinterpretation lernen bzw. analysieren, was bestimmte Wörter bedeuten. Und das sind natürlich dann schon mit sehr viel Komplexität verbunden, weil zum Beispiel, wenn ich so das Wort Golf habe, Golf kann Golfstrom sein. Golf kann irgendwie ein Meeresgolf sein. Golf kann ein Fahrzeug sein. Das heißt also, ich habe sehr viele Möglichkeiten, was die Bedeutung von so einem Wort ist. Und das heißt, ich brauche sehr viel zusätzliche Kontextinformation, um rauszufinden, was möglicherweise hier auch gemeint ist. Und sicherlich ist so, dass ich unter Umständen jetzt keine hundertprozentige korrekte Interpretation habe, sondern in einem höheren 90%-Bereich. Früher war es so, wenn Sie 10, 15 Jahre zurückgehen, dann waren Sie froh, wenn Sie bei 50% oder knapp in der Nähe waren. Ein weiterer Aspekt, wenn man jetzt mal so die formale Definition, wenn man das hier jetzt anschaut, das ist einfach jetzt ein Schritt weiter von der informellen. Man sagt von der Beschreibung, Also von der Niederschreibung des Programms bis zur Ausführung soll es endlich sein, deterministisch, effektiv, zur Vorschrift, zur Lösung des Problems, und das Ganze soll natürlich auch effizient sein. Was heißt endlich in der Beschreibung? Ich brauche endlich viel Text, in dem der Algorithmus komplett aufgeschrieben wird. Endlich in der Ausführung. Und zwar nach einer endlichen Zeit soll der Algorithmus zu Ende kommen. Das Interessante ist, ich kann ein Programm mit ein paar Zeilen schreiben, das in der Aufschreibung endlich ist, aber unendlich lange läuft. Und wenn man sich so ein Beispiel mal anschaut, kann ich also hier sowas schreiben, while, dann true, und dann kann ich sagen hier, tue irgendetwas. Wenn ich jetzt nicht, wenn hier kein Sprung nach draußen ist, dann läuft dieses Programm unendlich lange. Das, weil die Bedingung, die hier ist, immer erfüllt ist. Das heißt also, die Bedingung ist immer wahr. Und damit macht er immer das. Und er hört nicht mehr auf. Das heißt also, ich habe hier einen Dreizeiler hingeschrieben. Ist natürlich endlich in der Aufschreibung. Aber das Programm hört nie auf. Und das können Sie nur beenden, indem Sie das entweder als Systemadministrator mit dem erzwungenen Absturz den Prozess erzwingen, oder Sie ziehen den Stecker raus und dann hört er natürlich auf, weil er keinen Strom mehr hat. Deterministisch, da versteht man jetzt Folgendes darunter, dass der nächste Schritt eindeutig bestimmt ist. Das ist nicht so, dass der Rechner einmal macht er das, einmal macht er das, sondern es ist genau fest vorgeschrieben, was der nächste Schritt ist. Effektiv, das ist eine eindeutige Ausführbarkeit jedes Einzelschritts. Und effizient heißt möglichst geringer Ressourcenverbrauch. Das kann der Arbeitsspeicher sein, das kann aber natürlich auch die Rechenzeit sein. Und dann haben wir noch so zwei Teile von Charakteristika von so einem Algorithmus. Da kann man einmal sagen, terminierend. Und das heißt natürlich, wenn seine Ausführung für jede mögliche Eingabe nach endlichen Schritten endet. Und zwar nach jeder möglichen Eingabe. Und determiniert, das ist so, wenn Sie eine Eingabe machen und Sie geben dieselbe Eingabe 3-mal, 4-mal, 100-mal, 1000-mal ein, es kommt immer dasselbe Ergebnis raus. Und man kann also hier sagen, dass das heißt also hier, der Ablauf ist unabhängig von Rechner oder Netzlast. Und solche Fehler, die auftreten, wenn Ihr Programm nicht unabhängig sind von so einem Rechner oder Netzlast, die sind natürlich sehr, sehr schwer zu finden. Weil es kann sein, Sie testen das Programm in Ihrer Umgebung aus, testen es mit verschiedenen Daten aus, funktioniert alles immer korrekt. Und dann probieren Sie das in der endgültigen Umgebung, läuft auch ganz normal. Und dann gibt es auf einmal zwischendrin jemand, der macht einen Dateitransfer in Ihrem Netz. Dann ist die Netzbelastung etwas höher. Und auf einmal stürzt Ihr Programm ab oder funktioniert nicht mehr richtig. Und zwar, wenn es abstürzt, dann geht's noch, weil dann merken Sie es relativ schnell. Aber hier kann wieder genau dasselbe passieren, dass irgendwie Übertragungsfehler passieren und das Ergebnis ist nicht ganz identisch, aber fast korrekt, aber nicht ganz korrekt. Und das sind natürlich sehr schwierig zu finden, weil am Anfang fällt Ihnen das gar nicht so auf. Und was macht man dann, wenn einem das doch mal auffällt? Man testet das Programm wieder in der Umgebung, wie sie es vorher hatten, und der Fehler tritt nicht mehr auf. Weil nämlich hier zu der Zeit überträgt keiner jetzt, wo sie ihr Programm testen, irgendwie größere Dateien, beispielsweise ein Video. Und dann heißt es natürlich immer von der Softwarefirma, also das Programm ist okay, das ist ein anderes Problem, das Sie hier in Ihrem Unternehmen haben. Für uns ist alles in Ordnung. Und dann lassen Sie wieder laufen bei Ihrer Umgebung und dann tritt dann gelegentlich wieder dieser Fehler auf. Und das ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Und die Zielsetzung ist schon so, dass Sie so ein determiniertes Verhalten haben. Sie geben die Eingabe rein und egal, was drumherum ist, es soll immer dasselbe Ergebnis rauskommen. Haben wir hier so ein Beispiel Personalführung. Und zwar kann man sagen, ich habe am Anfang eine Liste aller Mitarbeiter. Wiederhole, solange die Liste nicht leer ist. Wiederhole für alle Mitarbeiter. Führe willkürlich eine der folgenden Einzelschritte aus. Belobige Mitarbeiter. Tadle Mitarbeiter oder entlasse ihn, so willkürlich, und das Ganze mache ich dann in einer Schleife. Und dieser Algorithmus, der ist natürlich nicht deterministisch, und zwar aufgrund von der Willkür, weil, wenn Sie den immer wieder durchlaufen lassen, macht er einmal das, macht er einmal was anderes, weil diese drei Sachen sind willkürlich. Dann, er ist nicht determinierend, und zwar, es können Mitarbeiter in der Liste verbleiben. Also hier in Liste verbleiben. Das tritt dann auf, wenn Sie Mitarbeiter haben, die Sie nie entlassen, dann heißt es, die Liste wird nie leer, auch wenn Sie das beliebig lange laufen lassen. Und nicht determiniert, ist klar, kommt auch wieder durch die Willkür, wenn Sie das Ganze ein zweites Mal laufen lassen, ein drittes Mal laufen lassen, kann unter Umständen der Rechner willkürlich was anderes auswählen und dementsprechend bekommen Sie dann natürlich unterschiedliche Ergebnisse. Die Frage, die sich jetzt stellt, wie formuliere ich jetzt so einen Algorithmus? Da gibt es einmal die Möglichkeit, das in einer Sprache zu machen, und zwar in der natürlichen Sprache. Natürlich ist so, das ist eine für einen Menschen natürliche Sprache. Kann ich auch so einen Algorithmus formulieren? Ich kann das in der formalen Sprache durchführen, zum Beispiel Programmiersprache. Das wäre eine Möglichkeit. Das in einer Programmiersprache. Und das ganze Ausführung heißt natürlich, kann ich durch einen Menschen ausführen lassen oder durch eine Maschine. Der Algorithmus ist im Grunde genommen auch in einem Unternehmen, wenn Sie so eine Handreichung aufschreiben und in der Handreichung steht exakt drin, was eine Person machen soll, wenn beispielsweise diese Situation auftritt oder wenn jemand kommt, der beispielsweise einen Kredit in der Bank haben will, dann gibt es so eine Aufschreibung und da steht drin, welche Schritte hier der entsprechende Mitarbeiter durchführen soll. Und auf diese Weise haben Sie dann auch einen Algorithmus, der vom Menschen ausgeführt wird. Da können natürlich unter Umständen ja so ein paar vage Sachen drin sind, die für eine Maschine dann nicht nutzbar sind beziehungsweise nicht ausführbar sind. Und effektiv heißt natürlich, die Folge von den Bearbeitungsschritten müssen von dem Ausführenden beherrscht werden. Genauso auch, wenn da Schritte drin sind für den Menschen, dann muss er natürlich wissen, was sich dahinter verbirgt, was er da zu tun hat. genau dasselbe trifft für eine Maschine zu. Jetzt kann man hier so ein nicht maschinell ausführbares Beispiel anschauen. Und zwar, ich möchte also hier im Raum das Alter der ältesten Person bestimmen. Und das Ganze ist so, das ist hier der Algorithmus. Gehe zur ersten Person, frage die Person nach dem Alter und merke mir das Alter. Und das Ganze ist dann sowas wie meine Initialisierung. Solange ich alle Personen noch nicht gefragt habe, mache ich also Folgendes. Ich gehe zur nächsten Person, frage nach dem Alter. Wenn das Alter größer ist, merke mir das Neue und speichere oder merke mir das Ganze und gehe wieder dann zur nächsten Person. Das heißt also hier, ich habe hier so eine Schleife, die durchlaufen wird. Das Ganze ist so schwierig für einen Rechner. Und zwar, das hängt damit zusammen, gehe zur nächsten Person. Was heißt das? Ich könnte natürlich sagen, ich fange hier an und gehe einfach der Reihe nach durch. Der Nächste überlegt sich das, na, er geht wild durcheinander, fragt zuerst die braune Haare haben, dann die Nächsten mit schwarzen Haaren und so weiter und geht einfach so durch. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man alle Personen entsprechend fragt. Und das ist natürlich auch etwas, was für einen Rechner nicht so einfach ist, weil ein Rechner braucht hier so eine bestimmte Vorschrift, dass er genau nach einer bestimmten Reihenfolge halt vorzugehen hat. Und das kann man sich jetzt vorstellen bei dem Nächsten. Das sieht fast identisch aus, aber hat einen kleinen unterschiedlichen Touch. Und zwar da ist es, ich will die größte Zahl aus einer Menge von Zahlen bestimmen. Ich lese hier die erste Zahl. Und zwar, was heißt jetzt hier Menge von einer Zahl? Und das Ganze kann ich so als Realisierung, also hier Realisierung als Liste. Und wenn ich das Ganze als Liste realisiere, dann kann man natürlich auch sagen, Reihenfolge ist festgelegt. Also hier in einer Liste, die stehen alle schön brav hintereinander. Und damit kann ich natürlich jetzt diesen Algorithmus relativ leicht ausführen. Ich lese die erste Zahl in der Liste. Das ist ja dann so, dass hier die Zahlen einfach 10, 15, 5, hier 7, 25 und so weiter. Da stehen meine ganzen Zahlen in der Liste drin. Ich lese die erste Zahl, initialisiere sozusagen eine Variable z mit der gelesenen Zahl. Also hier z ist dann gleich 10. Und dann, das ist also hier meine Initialisierung. Also hier Initialisierung. Und dann lese ich die nächste Zahl. Das heißt, dann lese ich die. Die ist größer als 10. Dann streiche ich das und ersetze das durch 15. Dann, wenn nur Zahlen vorhanden sind, klar, gehe ich zur nächsten. 5 ist kleiner. Damit bleibt die 15 und so weiter. Das heißt also hier, meine Schleife ist also hier genau der Teil. Das ist also hier meine Schleife. Und ich weiß genau, wann ich am Ende von der Liste bin. Man sieht also hier, dieser Algorithmus, der ist maschinell ausführbar, weil hier für den Rechner keine Unsicherheiten oder Zweideutigkeiten drin sind, sondern er geht einfach entsprechend in dieser Liste entlang und vergleicht die Zahlen größer, kleiner oder gleich. So. Gut, die Komponenten von so einem Algorithmus habe ich zwei Teilbereiche, nämlich einmal natürlich die Objekte und ich habe die Anweisungen, die den Operationen auf den Objekten entsprechen. Die Objekte, das sind im Grunde genommen meine Daten. Wenn ich objektorientierte Programmierung habe, dann sind meine Daten treten immer als Objekte auf. Wenn ich dagegen prozedurale Programmierung habe, wie beispielsweise C, dann habe ich natürlich nur Variable und Daten oder Konstante. Das heißt also, da habe ich dann keine Objekte. Und deshalb spreche ich hier von der allgemeinen Form. Objekte können genauso gut nur Daten sein. Die Objekte deshalb können Zahlen sein, das können Adressen sein, das können sogar komplexe Einheiten sein, wie ganze Textdokumente. Und wenn man natürlich hier anschaut, wenn meine Objekt, so ein Objekt, wenn es Zahlen sind, dann habe ich ja so Operationen wie Addition, Subtraktion oder Division. Wenn ich mein Objekt, wenn das ein Textdokument ist, dann kann ich natürlich solche Sachen haben wie Suche. Ich kann in dem Textdokument suchen. Ich kann das ausdrucken. Oder ich kann hier eine Rechtschreibprüfung machen. Und wenn man so die Operationen anschaut, da gibt es dieses EFA-Prinzip. Das heißt also, ein Objekt ist zunächst in einem Anfangszustand und geht dann über bestimmte Zwischenzustände in einen Endzustand über. Und man hat also kann sagen, ich habe die Eingabe, ich habe die Verarbeitung, das heißt die Ausführung meiner Operationen und dann habe ich hier die Ausgabe. Und ich gehe also hier von einem Anfangszustand mit ein paar Zwischenzustände oder eine Menge Zwischenzustände in einen Endzustand über. Abstraktion, das haben wir schon mal gehört. Das heißt also die Abbildung der realen Objekte aus der Realität auf Daten, die in der Welt des Rechners leben, also Daten in der Welt des Rechners. Und man konzentriert sich halt hier bei der Abstraktion nur auf die notwendigen Teile. Und alle unwesentlichen Teile würde man entsprechend weglassen. Und nur für die notwendigen Teile würde man entsprechend die Objekte oder die Werte aus der Realität abbilden auf die entsprechenden Daten im Rechner. Und das andere Strukturierung, wie man das Ganze strukturiert, das wird man später nochmal machen. Aber was man hier an sich ja hat, ich habe bezüglich Operationen, habe ich zwei Typen von Operationen. Ich habe Anweisungen, die auf meinen Daten ausführen, also hier Anweisungen auf Objekten. Das heißt also, das sind genau diese Operationen, die meine Objekte verändern. Und beispielsweise wird das Alter von Personen erhöht oder das Alter wird berechnet oder das Gehalt wird erhöht. Also man hat hier eine ganze Menge von Operationen, wie beispielsweise die Zahlen, wo man mit Addition oder Subtraktion Veränderungen durchführt. Und dann habe ich natürlich auch Kontrollstrukturen. Kontrollstrukturen, das sind diese Anweisungen, die die Reihenfolge der, der Veränderungen im Programm festlegen. Das heißt, zuerst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Das heißt also hier, diese legen die Reihenfolge der Operationsausführung oder der Programmausführung fest. Also hier legen Reihenfolge in der Programmausführung die, jetzt können wir uns so die einzelnen Komponenten oder Einzelschritte mal anschauen, die mit so einer, mit so einem Algorithmus halt verbunden sind. Und man hat hier auf der einen Seite so einen elementaren Einzelschritt. Und ein elementarer Einzelschritt bedeutet, das Ganze kann man jetzt nicht weiter zerlegen in kleinere Einzelteile. Man könnte hier sagen, beispielsweise schalte das rote Licht ein. Also ich nehme jetzt ganz bewusst keine Programmfunktionen, sondern hier relativ allgemeine Sachen aus dem täglichen Leben. Das wäre so ein Einzelschritt. Dann kann ich natürlich hier die Einzelschritte zu Sequenzen zusammenfassen. Also ich kann hier eine Folge von Einzelschritten haben. Und wie im Beispiel, schalte rotes Licht ein, warte eine Minute und schalte gelbes Licht ein. Und das wäre so eine Sequenz. Die andere Möglichkeit ist Alternative. Das Ganze wird der Ablauf über Bedingungen gesteuert. Und zwar, falls die Bedingung zutrifft, dann mache ich den Ja-Fall. Falls sie nicht zutrifft, dann mache ich den Nein-Fall. Wenn man jetzt hier so ein allgemeines Beispiel hier sich anschaut, falls B ungleich 0 ist, dann ist der Ja-Fall der Teil, also hier Ja-Fall, berechne A geteilt durch B und gib das Ergebnis aus. Klar, wenn B gleich 0 ist, dann kann ich natürlich nicht dividieren, weil A geteilt durch 0, das ist natürlich hier nicht erlaubt. Das heißt also hier, das ist mein Nein-Fall. Und das kann ich natürlich hier auch verallgemeinern, die Alternative. Verallgemeinerung von der Alternative ist eine Auswahl. Das ist dann ungefähr so, ich habe die Bedingung. Bedingung. Und dann habe ich also hier Fall 1, Fall 2 und so weiter, Fall N. Und dann habe ich sowas wie Default. Das ist mein Standard. Und das Ganze ist jetzt so, hier sind jeweils immer Operationen damit verbunden, hier sind Operationen verbunden. Bei der Auswahl bedeutet das, die Bedingung hier evaluiert eine Bedingung entweder zu Ja oder Nein. Und hier könnte man sich vorstellen, eine Bedingung evaluiert zu einer Zahl. Zum Beispiel entweder zu 1, zu 2, zu 3, zu 4, zu 5. Und jetzt könnte ich hier den Fall hinschreiben, falls es 1 ist, falls es 2 ist, falls es 3 ist und so weiter. Und dann könnte man noch sagen, also gut, wenn es weder 1 bis 5 ist, dann nehme ich einfach das hier als Standard, dann macht er das hier. Das können Sie natürlich auch mit dem hier programmieren, aber sehr viel aufwendiger. Da müssten Sie hinschreiben, falls die Zahl gleich 1 ist, dann macht er das. Sonst, falls Zahl gleich 2 ist, dann das. Das heißt, Sie würden eine ganze geschachtelte so eine geschachtelte Alternativanweisung machen, die unter Umständen dann relativ unüberschaubar ist. Hier können Sie es sehr viel einfacher machen. Und Sie können natürlich hier auch Iterationen machen, wiederhole von 1 bis n und verarbeite das Ganze, beispielsweise die verarbeite aktuelles Konto KI und so weiter. Das heißt also hier, Sie führen das Ganze hier einfach n-mal aus, nämlich für Konto 1, Konto 2, Konto 3. Und hier nutzen Sie wieder eine Menge von Einzelschritten, aber Sie können auch hier wieder solche einfache, Sie können eine Sequenz hier verwenden, Sie können Alternativen verwenden, Sie können auch wieder Auswahl verwenden, aber Sie können auch wieder Iteration in einer Iteration drin haben. Das heißt, Sie können das Ganze schachteln. Und wenn Sie so eine Berechnung für Zinseszins sich anschauen, dann würden Sie sagen, ich habe am Anfang das Kapital und habe den Zinssatz und habe dann die Berechnung hier. Und die Berechnung ist immer das Kapital neben den Zinssatz, bekomme damit was Neues und entsprechend auch dann die Lösung davon für 1, 2 oder 3. Und wenn man sich das Ganze anschaut, jetzt mal überschauen, das hätte ich natürlich vorher aufmachen können. Genau, das ist das können Sie ja sehr leicht in Excel programmieren. Und wenn man sich das hier anschaut, ja, dann ist es ja so, das sind natürlich hier, das ist ja im Grunde genau der Algorithmus. Sie haben hier das Kapital, haben hier den Zinssatz und dementsprechend, wenn Sie hierher gehen und 2007 sich das anschauen, kopieren und dann können Sie entsprechend für da einfach den Teil hier aus. Und das ist im Grunde genommen die Vorschrift. Ein Punkt noch zur Berücksichtigung, das ist die Vorschrift. Und da steht B$4 drin. Und weil wenn ich jetzt hier sagen würde, ich würde hier das auswählen oder würde das hier verändern und würde hier den Dollar wegnehmen, würde sagen, naja, das ist B4, kein Problem, funktioniert wunderbar, passt. Und jetzt mache ich 2008. Und jetzt mal hier dieses Copy und Paste, dann funktioniert es nicht. Und zwar, was macht er hier? Wenn Sie das Ganze hier anschauen, dann steht hier nicht mehr B4 drin, sondern B5. Und das ist genau mit dem Dollar, den Sie, was Sie davor schreiben, dann heißt es, bei diesem Kopieren wird dieses Feld nicht automatisch angepasst. Und normalerweise ist es so, in vielen Fällen wollen sie es automatisch angepasst haben, in manchen Stellen wollen sie das nicht angepasst haben. Und da, wo sie es nicht angepasst haben wollen, müssen sie im Grunde genommen das Dollar davor schreiben. Gut, das war jetzt einfach mal so eine relativ einfache Vorschrift, wie man so einen Algorithmus definiert hat und der im Grunde genommen nur ganz elementare Einzelschritte hat. Da habe ich jetzt keine Iteration oder sonst was drin. Dann eine weitere Möglichkeit ist noch, ich kann hier Blöcke bilden. Blöcke sind vergleichbar mit dem, was ich vorher hatte mit den Sequenzen. Und Blöcke ist so, ich fasse die noch zusammen. Und wenn Sie das Ganze in C oder in Java anschauen, wenn Sie das dann in den Übungen sehen, dann sind diese geschweiften Klammern auf und geschweiften Klammer zu. Das sind im Grunde genommen Blockbeginn und Blockend. Und Blöcke haben eine Reihe von Funktionen. Sie bieten also hier die Möglichkeit zur strukturierten Programmierung. Und da ist es oft so auch, dass Variable zum Teil nur innerhalb dieser Blöcke existieren. Das heißt also, man definiert beispielsweise hier, das ist Block Anfang, Block Ende, und dann kann man hier eine Variable definieren, also hier int x, und man kann hier so einen Default-Wert zuweisen, und wenn Sie dann aus diesem Block rauskommen und x verwenden wollen, dann gibt es dieses x nicht mehr, sondern dieses x existiert nur innerhalb von diesem Block. Und außerhalb des Blocks existiert es dann nicht mehr. Oder wenn Sie Pech gehabt haben und Sie haben zum Teil gesagt, naja, ich definiere hier real und ich habe hier den Wert 1,0, dann ist so, dass dieses x überlagert dieses x, und wenn Sie wieder heraus sind, dann wird dieses x wieder verwendet. Und wenn Sie da nicht vorsichtig waren und an sich gar nicht das gewollt haben, dann ist so, dass gar nichts oder beim Übersetzen kein Fehler gemeldet wird. Aber unter Umständen bei der Programmausführung kann es ein Problem geben, weil wenn Sie hier das X verwenden und sich beim Programmieren gedacht haben, ach, dann nehme ich dann das als Ergebnis her, dann haben Sie Pech gehabt, weil Sie nämlich jetzt dieses X verwenden und möglicherweise haben Sie eine fehlerhafte Situation. Also hier, das ist so die Blöcke, um das besser zu strukturieren. Die Darstellung von den Algorithmen, das eine hat man ja schon gesagt, wo wir darauf hingewiesen haben, textuell, informell. Ich könnte also hier das einfach so natürlich sprachlich machen. Ich kann es programmiersprachlich machen, also hier ein Programm runterschreiben. Ich könnte es auch grafisch machen. Und wir schauen uns mal eine grafische Möglichkeit an, nämlich hier dieses Flussdiagramm. Und dieses Flussdiagramm ist jetzt so, dass wir also hier den größten gemeinsamen Teiler berechnen wollen. Und zwar von M und N. Und jetzt habe ich hier, das ist mein Start. Also hier, das ist mein Start, wo ich beginne. Und jetzt weise ich Variablen oder Speicherzellen Werte zu. Also hier, man kann also hier sagen, Zuweisung an Speicherzelle mit Namen X. Hier habe ich den zweiten Wert, den weise ich der Speicherzelle mit dem Namen Y zu. Und jetzt verwende ich mein Programm hier. Ich vergleiche hier, das heißt also hier hat man eine Alternative und effektiv ist das Ganze hier meine Bedingung. Also hier kann man sagen, das, wenn man hier das Ganze anschaut, das heißt Gleichheit. Also ich überprüfe hier auf Gleichheit. Und ich überprüfe hier x gleich y. Und jetzt können wir hier beispielsweise hergehen. M, das war mein 15. N wäre also hier 12. Dann wäre es jetzt so, ich vergleiche jetzt 15 und 12. Das ist nicht gleich, also gehe ich in diesen Zweig rein. Dann vergleiche ich also hier, x ist ja 15. Das heißt also hier, das ist ja meine 15 und das y ist ja mein 12. Ich vergleiche hier, ist x größer als 12? Ja, das ist der Fall. Also mache ich jetzt x minus 12 und dann kommt hier meine 3 rein. Gehe wieder zurück, führe wieder aus, vergleiche 3 mit 12. Das ist wieder nicht identisch. Jetzt ist es so, ist 3 größer als 12? Ist nicht der Fall. Ich gehe hier rein in das y, mache also hier 12 minus 3. Das Ganze ist 9 und so weiter. Ich laufe also hier rüber, bis irgendwann hier auch 3 drin steht. Und dann habe ich hier 3 gleich 3 und dann gehe ich den Weg hier und dann bin ich hier beim Ende. Das heißt also hier, mein größter gemeinsamer Teiler von M und N ist gleich diese 3. Und das wäre also hier so ein Algorithmus vom Ablauf her. Und hier, das Ganze ist jetzt grafisch dargestellt und nicht entsprechend als Programmiersprache. Wenn ich das als Programmiersprache programmiere, dann würde das so ausschauen. X, also hier, das sind wieder meine Zuweisungen an Speicherzellen. Also hier Zuweisungen an Speicherzellen. Das heißt Variable. Dann habe ich hier den Vergleich, ist x ungleich y? Also das bedeutet hier, das hier bedeutet ungleich. Warum macht man das und nimmt nicht sowas her, wie man es von der Mathematik her kennt? Das Problem ist so, das haben Sie normalerweise nicht auf der Tastatur. Sie können zwar mit speziellen Optionen immer das eingeben, macht aber natürlich das Programmieren recht aufwendig, wenn Sie hier so Sondersymbole auswählen müssen aus einer Symbolliste von 256 oder 1024 Zeichen. Sondern da ist man den Weg gegangen und sagt, Ausrufezeichen ist gleich, ist dasselbe wie ungleich. Und dann führe ich also x größer y, x minus x, x ist gleich x minus y und so weiter. Das heißt, also im Grunde genommen ist hier das dann mein Programmierprogramm. Gut. Grafisch kann man also sagen, ist es natürlich so, das funktioniert für überschaubare Sachen. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, ein Programm grafisch darzustellen als Gesamtes, wenn Sie sagen, ach, da reichen mir diese ganzen Tafeln nicht aus, sondern ich muss nur links und rechts an der Wand noch entsprechende lange Sheets hinkleben. Wenn Sie es so machen, dann wird es sehr unübersichtlich. Grafische Sachen lohnen sich für überschaubare Sachen. Oder wenn es große Programme sind, dann würden Sie sagen, ich habe hier eine Grafik. Und dann an einer bestimmten Stelle würden Sie sagen, okay, hier geht's woanders weiter. Aber das Ganze ist von den Schnittstellen wegzugehen und wieder zurückzukommen, ist wohl definiert. Das heißt also, Sie müssen hier, wenn Sie große Grafiken haben, das sehr gut strukturieren, damit es noch übersichtlich bleibt. Noch ein paar Punkte zu dem Zusammenhang. Also hier Programme sind spezielle Darstellungsformen. Das Programm ist eine Formulierung von einem Algorithmus in der Sprache. Dann ein Programm ist so eine endliche Folge von ausführbaren Anweisungen. Damit habe ich eine eine Möglichkeit der Automatisierung, die Programmiersprachen sind Hilfsmittel, um ein Programm zu realisieren, nämlich ich habe Daten und habe meine Operationen, habe also hier entsprechende Sprachkonstrukte und ausführbare Programme, das ist ein Prozess. Das heißt, man könnte hier sagen, ich habe auf der einen Seite so einen Algorithmus, ich habe ein Programm und ich habe einen Prozess. Und wenn man uns das Ganze hier anschaut in dem zeitlichen Ablauf, dann ist es so, ich habe hier den Algorithmus, der löst mir mein Problem. Ich gehe hier über in das Quellprogramm und habe damit das entsprechende Programm. Ich kann es übersetzen, also hier übersetzen, komme in das Maschinenprogramm. Dann starten, würde ich sagen, hier starten. Dann kommt ein Prozess und dann habe ich Eingaben und Ausgaben. Man kann also hier konkret sagen, dass, was wir ja schon gehört haben, dass ein Prozess ist die Ausführung eines Programms und ein Programm ist die Realisierung eines Algorithmus. Und zwar eine programmiersprachliche Realisierung des Algorithmus. Das wurde schon gelegentlich mal in den Prüfungen gefragt. Da war also so der Zusammenhang zwischen Algorithmus, Programm und Prozess ist. Und das heißt, das kann man mit den relativ einfachen Worten konkretisieren. Algorithmus ist die Lösung von einem Problem, also die Spezifikation von einem Problem. Das Programm ist sozusagen die programmiersprachliche Darstellung von einem Algorithmus und der Prozess ist der Ablauf von einem Programm in einem Rechner drin. Gut, dann und die Maschinensprache, das haben wir ja gesagt, ist natürlich davon abhängig, was jetzt halt in der CPU halt angeboten wird, beziehungsweise was entsprechend unterstützt wird von dem Prozessor. Und deshalb braucht man dieses Übersetzen, weil nämlich das so ist, wenn Sie hier diesen Ablauf hier anschauen nochmal, dieses Quellprogramm schreiben Sie für relativ viele Programme. Entschuldigung, für relativ viele Rechner. Sie wollen nicht so eine Situation haben, dass Sie sagen, ach, ich programmiere jetzt mein Programm für Intel-basierte Rechner, ich programmiere jetzt mein Programm für AMD-basierte Rechner oder für Apple-basierte Rechner, sondern Sie wollen hier ein Programm schreiben und dann wollen Sie das übersetzen für die spezifische Rechnerarchitektur. Und die Übersetzer, die machen das dann automatisch. Da brauchten sie nicht mehr mit der Hand eingreifen, sondern das passiert dann vollautomatisch, dass das auf das entsprechende Maschinenprogramm abgebildet wird. Und man programmiert einmal und nutzt es in verschiedenen Umgebungen. Gut. Jetzt gehen wir noch zu einzelnen Aspekten von der Programmiersprache über. Und wenn man so eine Programmiersprache sich anschaut, dann ist es ja so, ich habe ja normalerweise Informationen, wie sie der Mensch kennt, und die bildet er ja auf Daten ab im Rechner. Im Rechner habe ich Daten, als Mensch denke ich in Bezug oder in Verbindung mit Informationen. Wir haben gesagt, Interpretation, das gibt uns so die Möglichkeit, aus den Daten wieder Informationen zu machen. Und also hier, ich habe eine Codierung von der Information in die Daten, und von den Daten kann ich durch Interpretation wieder zu den Informationen gehen. Und jetzt kann man sich überlegen, was kenne ich überhaupt so für Daten in einem Rechner drin? Und da gibt es natürlich einmal Basisdaten, das sind Zeichen natürlich, also A, B, C, D und so weiter. Ich habe Wahrheitswerte, da habe ich nur zwei, nämlich wahr oder falsch oder im Englischen natürlich true oder false. Ich habe Zahlen, da habe ich unterschiedliche. Ich habe natürliche Zahlen von 1 bis irgendwo hin, ganze Zahlen, das heißt negative und positive Zahlen oder Gleitkommazahlen. Das sind dann solche Sachen wie Kommazahlen, das heißt 1,3 oder irgendwas. Also das sind meine Zahlen. Dann habe ich die Möglichkeit, dass meine Daten anordnenbar sind. Das heißt also hier beispielsweise Zahlen, klar, kann ich anordnen, wenn ich natürliche Zahlen habe, dann kann ich sagen 1 vor 2, 2 vor 3, 3 vor 4 und so weiter. Zeichen sind anordnenbar, nämlich A vor B, B vor C, C vor D. Das heißt also hier A vor B, vor C und so weiter. Da habe ich eine Ordnung drin. Und genauso gut, bei den Wahrheitswerten kann man sich überlegen, ist wahr vor falsch oder falsch vor wahr? Das heißt, das ist Definitionssache. Oder ist es überhaupt anordnenbar? Und ich kann natürlich auch so hierarchische Beziehungen definieren. Listen, das haben wir schon gesagt, ist relativ einfach. Da habe ich das Element 1, Element 2, Element 3, Element 4. Das wäre so eine Liste. Und klar, da habe ich so die E1 vor E2 vor E3, E4. Dann habe ich natürlich auch Bäume. Und was ist ein Baum? Das wäre sowas. Ich starte hier mit einer Wurzel und dann habe ich hier Elemente E1,1, dann habe ich hier E1,2, dann habe ich hier noch E1,3, dann drunter habe ich hier E1,1, dann vielleicht hier E1,1,2, da habe ich nichts mehr drunter und hier habe ich nur E1,3,1. Das wäre ein Beispiel von einem Baum. Das wäre sowas, das ist nicht schlecht, sondern das ist im Grunde genommen meine Wurzel, was hier drauf ist. Das heißt, so ein Baum ist umgekehrt, also ein biologischer Baum. Biologischer Baum hat die Wurzel unten. Hier in einem Informatikbaum ist die Wurzel oben. Und das hier, was unten ist, bezeichnet man dann als Blatt. Das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Und das sind hier Äste. Und da habe ich natürlich auch eine gewisse Ordnung. Beispielsweise kann ich also hier, da kann ich doch eine andere Farbe wählen. Gell? Genau. Da könnte natürlich jetzt sagen, meine Ordnung geht so. Ich fange hier an, gehe hier runter, gehe zu dem Element, dann gehe ich hier runter, gehe zu dem nächsten, gehe hier wieder rauf, gehe hier wieder drunter, wieder rauf, wieder runter und komme hier wieder zurück. Das heißt also hier, ich habe hier ganz konkret eine Anordnung, wo man also sagt, hier E1, dann E1,1, dann E1,1, dann hier E1, 1,2 und so weiter. Ich habe hier konkret so eine Ordnung von meinen Elementen. Und die Algorithmen, die hängen natürlich auf der einen Seite davon ab, welche Operationen meine Daten unterstützen. Und wenn ich eine günstige, weil zum Beispiel so ein Baum, den könnte ich auch mit bestimmten Listen programmieren. Das wird aber dann erheblich schwieriger. Oder ich könnte ganz andere Datenstruktur verwenden. Da kann es sein, wenn ich eine ungünstige Datenstruktur wähle, dann wird mein Algorithmus unter Umständen unübersichtlich und weniger effizient. Also hier die elementaren Datentypen hatten wir ja schon jetzt vorher. Und in Programmiersprachen haben sie ja immer diese Schlüsselwörter oder Keywords. Da gibt es diese Keywords, die definieren dann die entsprechenden Daten. Was gemeint ist, int, das ist hier immer ein Ausschnitt der ganzen Zahlen. Die Menge der ganzen Zahlen ist ja, der ist ja nicht fix, sondern das ist ja unendlich. Und da ist es so, natürlich ist in einem Rechner die Anzahl der ganzen Zahlen endlich. Und zwar nur die darstellbaren Zahlen. Und wenn ich natürlich hier beispielsweise eine Speicherzelle verwende mit 32 Bit, dann haben wir ja gehört, dann habe ich ja insgesamt nur 2 hoch 32 verschiedene Zahlen, wobei die Hälfte positiv und die Hälfte negativ ist. Das heißt, damit habe ich schon hier maximal darstellbare Zahlen. Float, das sind meine Gleitkommazahlen. Double ist einfach die Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit. Und braucht man natürlich auch für die entsprechenden, beispielsweise, wo sie immer mit doppelter Genauigkeit rechnen, ist in der Raketentechnik. Und weil da haben sie so das Problem, dass natürlich relativ kleine Winkel oder Bruchteile von Winkel können ja auf dieser langen Strecke von der Umlaufbahn, können ja massive Auswirkungen haben, wenn sie Rundungen haben und sagen, ah ja, ich rechne aber nur bis, ich nehme jetzt einfach eine Zahl her, 15 Stellen genau, dann und ab da für die 16. Stelle, da runde ich auf oder ab. Und das kann natürlich auf diesen langen Weg von den Winkeln kann das natürlich sehr massive Auswirkungen haben. Drum wird man hierher gehen und sagen, naja, ich rechne nicht mit 15 Stellen, sondern ich rechne mit doppelter Genauigkeit, also hier mit 30 oder 32 Stellen. Und kann damit die Probleme abfangen, die durch Rundungsfehler passieren, weil Gleitkommazahlen, damit sind immer Rundungsfehler verbunden, weil mit der Gleitkommazahl kann ich nur so viele Zahlen hinterm Komma darstellen, wie ich hier entsprechend Speicher für eine Zahl zur Verfügung stelle. Und das hinter wird es entweder abgeschnitten oder auf- oder abgerundet. Character sind eine Menge von Zeichen und Boolean sind dann diese Werte, diese Wahrheitswerte, wahr oder falsch. Das sind jetzt Basistypen. Und mit denen muss ich jetzt hergehen und muss komplexere Typen zusammenbauen. Und das sind diese Datentypverbunde oder Strukturen. Und ein ganz typisches Beispiel könnte man sich ja vorstellen, ich will eine Person darstellen. Und wenn Sie noch dran denken an unsere Datenbank, dann haben wir ja hier so eine Person. Das ist eine Person mit Fritz Müller, Adresse und Alter. Und um das jetzt darzustellen, wenn man jetzt das in C hernimmt, ich komme danach und schreibe das auch in Java hin, dann würde das so ausschauen und sagen, ich habe eine Struktur. Die Struktur heißt Person und diese Person besteht aus vier Attributen oder vier Einzelteilen, nämlich den Vornamen. Das ist ein Feld, beschränkt auf 30 Buchstaben. Ein Feld Name, beschränkt auf 30 Buchstaben. Ein Feld Adresse, beschränkt auf 100 Buchstaben. Und Alter. Und Alter ist Integer. Gut, in C gibt's keine natürlichen Zahlen, sondern immer nur Integer. Das heißt also, Sie müssen dann effektiv selber überprüfen, ob Sie hier negativ drin haben. Und Sie müssen natürlich das Alter immer positiv haben. Und jetzt ist es so, das ist hier ein Datentyp. Also hier Datentyp Person. Und jetzt kann man hier eine Person, eine Variable P definieren. Also hier Variable P, Variable. Die wird vereinbart mit dem Datentyp Struktur Person. Und jetzt kann man sagen, wie greife ich jetzt halt auf die Einzelteile zu? Und zwar, wenn ich schreibe P.Vorname, und insofern ist es beim Objektorientierten sehr ähnlich oder gleich, dann kann ich sagen, also hier der Vorname ist Fritz, der Nachname ist Müller. Und also hier P, dann hier den Namen dieses Elements und dann verwende ich hier den Text, den ich hier zuweisen will. Und jetzt kann man hier mal sich überlegen, wie schaut das beispielsweise in Java aus. Da würde man hierher gehen und würde sagen, ich habe eine Klasse, Person, also das soll andersrum eigentlich, also das ist jetzt verkehrt rumgedreht. Genau, ich habe hier die Klasse Person. Dann habe ich hier String und das wäre also hier Vorname. Das heißt, in C muss ich hier eine Beschränkung für meinen Text angeben. Das mache ich jetzt bloß in C in Java nicht mehr. Dann habe ich hier entsprechend Name, also String Vorname, String Name und dann habe ich noch Adresse und dann, also hier Semikolon und dann habe ich hier dieses Int Alter und das ist jetzt die, also das ist die öffnende und schließende Klammer. Und jetzt kann ich natürlich hier auch eine Person vereinbaren und kann sagen hier Person P. Und dann kann ich hier genauso schreiben P.Vorname ist dann gleich Fritz. Das schaut dann genauso aus, wenn ich auf das Attribut zugreifen darf. Also es gibt die Möglichkeit, was natürlich hier, was ich weggelassen habe, sind die ganzen Methoden. Das wird man danach nochmal lernen. Aber man sieht hier schon, ich kann mit diesen Elementen kann ich mal komplexere zusammenbauen. Und im Grunde genommen ist so, dass jede Tabellenzeile bei Dings entspricht dann einem Objekt. Und in C ist es dann so, dass es dann jeder Instanz von der Struktur entspricht, dann eine Tabellenzeile. Der nächste Aspekt, Ausdrücke, das ist relativ einfach dargelegt. Ausdrücke sind im Grunde genommen Kombinationen mit Datenwerten und Variablen. Also es können Konstante sein, Variable oder Datenwerte und Operationszeichen. Das Ganze ist aus der Mathematik übernommen. Und das ist hier so ein Beispiel von einem Ausdruck. 2 plus 15 mal 10 minus 6 in Klammern. Das wäre so ein Ausdruck. Ich kann aber natürlich auch sowas schreiben, wenn A und B Variable sind, dann ist A und kann ich A plus B hinschreiben, wie man es von der Mathematik her kennt. Aber wichtig, also hier wichtig, A und B müssen definiert sein. Sonst bekommt man einen Fehler. Und in den Variablen muss dann beispielsweise, müssen dann halt Werte drinstehen, ob das 10 oder 50 oder sonst was drinstehen, drin ist, sondern die müssen definiert sein, so wie man es von der Mathematik her kennt. Das nächste, das hier eine Rolle spielt, sind so Programmkonstrukte, die wir uns anschauen können. Zum Beispiel, wir haben ja gesagt, wir haben zwei Typen von Operationen, nämlich Operationen, die was verändern, und wir haben Operationen, die den Kontrollfluss steuern. Kontrollfluss heißt einfach so die Sequenz der Operationen, wie sie ausgeführt wird. Das wird in dem Programm, das wird durch diesen Kontrollfluss gesteuert. Und schauen wir uns mal Zuweisungen an. Das sind also hier die Möglichkeiten, beispielsweise Zuweisungen von Werten an Variable. Wir haben ja gesagt, Variable sind im Grunde genommen Namen für Speicherzellen. Und diesen Speicherzellen kann ich einen Wert zuweisen. Dann ist so, ich habe hier den Namen von der Speicherzelle und diese Speicherzelle erhält den Wert 2. Dann habe ich jetzt, wenn ich mir das hier anschaue, i ist gleich i plus 2. Dann ist so, man nimmt den Wert von i, also hier Wert von i, das ist genau das hier, also den Inhalt der Speicherzelle, der wird um 2 erhöht und dann wird er wieder dieser Speicherzelle zugewiesen. Und das heißt, das Ganze ist nicht jetzt ein Widerspruch, dass eine Definition durch sich selbst stattfindet, sondern hier nehme ich den Inhalt, verändere den Inhalt und weise es dieser Speicherzelle wieder zu. Und man könnte also hier sagen, die linke Seite, also hier linke Seite ist Variable und kein arithmetischer Ausdruck. Und dagegen hier interessiert mich an der Stelle nur der Wert. Und genauso kann ich natürlich hier das anders machen. Hier x ist gleich x mal y plus 1. Ich nehme also hier den Wert in der Speicherzelle x, erhöhe den um 1 und multipliziere den mit dem Wert von der Speicherzelle x. Und am Ende des Ergebnisses weise ich wieder die Speicherzelle zu. Das heißt also hier, dieses ist gleich, ist Zuweisung. Also hier Zuweisung. Und nicht Gleichheit. Das nächste, was wir anschauen können, ist so Alternativanweisungen. Das hat man ja schon bei der Einführung heute. Und zwar, ich habe hier, das ist hier meine Bedingung. Also hier Bedingung. Wenn A, und zwar wieder der Inhalt von A und Inhalt von B. Also hier Inhalt A größer Inhalt B. Und wenn das hier der Fall ist, dann weise ich den Wert von A der Speicherzelle mit dem Namen Z zu oder ich weise dem hier den Wert von B der Speicherzelle Z zu. Man hat also hier konkret, das ist mein Ja-Fall und das da unten ist mein Nein-Fall. Und der Ja-Fall geht los nach dem schließenden Klammer bis zu dem Else. Das Else ist so die Grenze zwischen dem Ja-Fall und dem Nein-Fall. Und man kann das Ganze auch schachteln. Schauen wir uns das an. Das hier ist das nenne ich jetzt hier mal 1 in Klammer, in einem Kreis. If A größer B, dann kann man sagen, das ist hier die Bedingung, also hier Bedingung von 1. Das hier ist der Ja-Fall. Also hier, das ist der Ja-Fall von 1. Und das Ganze hier, das hier ist der Nein-Fall von 1. Und jetzt kann ich natürlich, geht's hier weiter, else if a kleiner b, dann ist das z gleich b oder ist z gleich 0. Und das würde bedeuten hier, das ist der Fall a größer b, das ist der Fall a kleiner b. Das heißt also hier, das entspricht der Bedingung a ist gleich b. Also wenn hier a gleich b ist, das bezieht sich jetzt auf den Fall hier. Also ich kann hier die entsprechenden Sachen natürlich hier schachteln. Und das verallgemeinernde ist dieses Switch und Case, was ich vorher schon mal angezeigt habe, wo ich sage, ich habe die Bedingung. Und dann habe ich Fall 1, Fall 2, Fall 3, Fall 4, Fall 5 und dann so eine Art Default. So viel dazu. Und das Letzte können wir noch kurz machen mit den Schleifen. Und da ist es so, ich habe hier einen Anfangswert. Und das ist jetzt hier meine Schleife. Das ist meine Schleife. Und das läuft also hier so. Das vor ist der Hinweis, dass hier eine Schleife losgeht. Dann habe ich hier den Anfangswert für meine Laufvariable. Also i gleich 1, i gleich 2 und so weiter. Dann habe ich hier was meine Endebedingung ist und ich habe den Hinweis, wie meine Schleifenvariable inkrementiert wird. Und das hier ist sind die Anweisungen der Schleife. Und jetzt, wenn man sich das mal anschaut vom Durchlaufen, ich fange an bei I gleich 0, dann habe ich hier Summe plus 0. Ich habe hier Summe ist gleich 0. Dann kommt I gleich 1. Dann wird hier die 1 dazu addiert. Habe ich hier Summe ist gleich 1. Dann habe ich hier I gleich 2. Summe ist gleich 1. Also hier 1 plus 2. Dann wird aus meinem Summe ist gleich 3. Dann habe ich hier I gleich 3. Summe wird 3 dazu addiert. Habe ich hier 6 und so weiter. Das heißt also hier, im Grunde genommen ist das Ganze hier, was ich hier durchführe mit dieser Schleife, das entspricht hier Summe ist dann gleich hier 0 plus 1 plus 2 plus 3 und so weiter bis 9. Ich verlange ja hier, dass das Ganze hier entsprechend kleiner als 10 ist. Bei 10 hört er auf. Und dann führt er das hier nicht mehr durch, sondern macht an der Stelle danach weiter. Und im Grunde ist es jetzt hier so, ich laufe durch bis 9 und dann höre ich auf. Und wenn man sich das anschaut, hier von der Summe, ich inkrementiere das Ganze hier. Okay, dann stoppen wir hier mit und machen mit der Weilschleife beim nächsten Mal weiter. Und in den Übungen würden ja dann die Programmierung und die einzelnen Teile dann halt im Detail dann nochmal behandelt werden. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder. Wiederschauen.